Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Herzlich willkommen zur aktuellen Breitbandausgabe mit Vera Linz und
Markus Richter. Hallo und herzlich willkommen. Es geht heute, wie bei uns häufiger, um die Medienentwicklungen, die uns und das Netz nachhaltig verändern oder verändert haben, ohne dass wir es vielleicht bemerken. Oder wissen Sie ganz genau, wie viele Bilder es von Ihnen im Netz gibt? Nein, wir versuchen diese Frage heute zu klären.
Wir wollen auch darüber sprechen, wie sich Journalismus durch reißerische, emotionale Überschriften, sogenanntes Clickbaiting, verändert. Und wir sprechen über die schwierige Frage, wie weit wir gehen dürfen und was wir zeigen müssen, wenn wir uns mit menschlichem Leid und humanitären Katastrophen beschäftigen.
Umrahmt wird das Programm wie immer von unserer Netzmusik, die Sie sich auf breitband.deutschlandradiokultur.de herunterladen können.
Und der erste Track kommt von Water Pistol. Dahinter stecken die Netzmusiker Naomi und James, die gerade ihre erste Tour durch ihre niederländische Heimat planen. Dabei interessieren sie sich nicht für die großen Städte, sondern es zieht sie bewusst in kleinen Städte mit wunderbaren Namen wie Monster, Best America oder Enter.
Ihre Fans sollen vorher schon helfen, Clubs und Locations zum Spielen ausfindig zu machen. Egal ob Wohnzimmer, Keller oder Konzerthalle, bis es live soweit ist, kann man sich ihre erste EP Blue Waters schon kostenlos im Netz anhören und herunterladen.
Topic.
Ein kleiner Junge liegt tot am Strand von Bodrum in der Türkei. Aylan, so hieß er, ist nur einer von tausenden Flüchtlingen, die in den vergangenen Monaten starben und immer noch sterben. Aber er wird zum Symbol, denn sein Foto geht um die Welt.
Das Foto verstört und neben der eigentlichen humanitären Katastrophe sorgt es für eine weitere Debatte. Welche Bilder können Medien ihren Lesern und Zuschauern zumuten? Was ist ethisch korrekt, was motiviert zum Handeln und was schockt einfach nur?
Das Foto des Toten Aylan war ein Einzelfall, vielleicht noch gerade so erträglich, weil das Gesicht der Kamera abgewandt war. Aber die Medien sollen Bilder von toten Flüchtlingskindern zeigen, fordern zum Beispiel die Aktivisten des Zentrums für politische Schönheit. Nur so könne man den Menschen klar machen, wie ernst die Lage der Menschen ist, die nach Europa fliehen und von denen so viele sterben.
Aber hilft man mit solchen schockierenden Bildern wirklich weiter oder lähmen sie die Menschen nur? Mittlerweile entscheiden sich auch renommierte Fotoagenturen, derart schockierende Bilder in ihr Angebot aufzunehmen. Mike Herbst reut über die Debatte für und gegen die Veröffentlichung solcher Bilder.
Auf der einen Seite ist das so, in meinen Augen, Effekthascherei. Auf der anderen Seite aber auch ein deutlicher Fingerzeig, dass es so eigentlich nicht weitergehen kann.
Man wird immer abgehärteter und das ist ein ganz großer Nachteil, weil man ja gar kein Mitleid mehr hat irgendwann. Zweck.
Es ist schon ja erschütternd, dass es veröffentlicht wird, finde ich aber trotzdem richtig, weil so ein Bild bei manchen Leuten, sprich auch bei Politikern, mehr bewirkt.
So verschieden die Meinungen in dieser NDR-Umfrage waren, so verschieden waren auch die Meinungen der Redaktionen. Soll man das Bild des dreijährigen Aylan veröffentlichen, wie er tot am Strand liegt, mit dem Kopf in der Flut, das rote T-Shirt und die blaue Hose durchnässt vom Meerwasser?
Also ich würde sagen, im Print hat ungefähr die Hälfte der Tageszeitungen dieses Foto genutzt. Oder andere Bilder, die es ja auch auf dem Markt gab.
Sagt Sven Gößmann, der Chefredakteur der dpa. Die Nachrichtenagentur hat das Bild des toten Aylan damals publiziert.
Wir haben uns ja sehr lange sehr schwer getan. Es gab dann die Überlegung, da dieses Bild in vielen internationalen Diskussionen in der britischen Presse zum Beispiel eine große Rolle spielte und unsere Kunden uns danach gefragt haben, es zu veröffentlichen, also zur Verfügung zu stellen. So ist es eher richtig.
Die Bild-Zeitung zeigte das Bild des toten Dreijährigen als erstes deutsches Medium und schrieb:
Wer sind wir? Was sind unsere Werte wirklich wert, wenn wir so etwas geschehen lassen?
Auch das Handelsblatt veröffentlichte das Bild von Aylan mit dem Kommentar:
Doch was Berichte und Erzählungen wohl nie schaffen, das bewirkt ein solches Bild, das uns jetzt so sehr schockt.
Die Süddeutsche Zeitung entschied sich gegen eine Veröffentlichung.
Als ich das Bild das erste Mal gesehen habe, fand ich es, und das finde ich eigentlich heute auch noch, so hart, dass man es eigentlich nicht aushalten kann.
Jörg Buschmann, der Leiter der Fotoredaktion der SZ. Die Zeitung schrieb zu dem Bild:
Ist es tatsächlich so, dass Menschen dem Tod erst ins Auge sehen müssen, um das tödliche Potenzial politischer Entscheidungen zu verstehen? Reichen nicht Worte, um begreifbar zu machen, was vor jenem Strand passiert ist, was an vielen Orten gerade vielen Menschen passiert?
Die Medien haben mit sich gerungen, manche mehr, manche weniger. Ist es ethisch vertretbar, das Bild eines toten Dreijährigen zu veröffentlichen? Das Netzwerk Medienethik wog 4 Argumente ab. Die Würde des Jungen, die Zumutbarkeit des Bildes für Leser und Zuschauer, die journalistische Pflicht zur Berichterstattung und den Drang, Menschen aufrütteln zu wollen. In seinem Kommentar kam der Münchner Medienethikprofessor Alexander Filipowitsch zu dem Schluss, er würde das Foto nicht publizieren und nannte das Vorgehen des Kölner Stadtanzeigers vorbildhaft. Sie haben nur einen Ausschnitt der Szene am Strand abgebildet, der ausschließlich einen Polizisten zeigt, mit dem Hinweis auf die Originalquelle des Bildes, auf dem auch Aylan zu sehen ist, mit verpixeltem Gesicht. So könne jeder selbst entscheiden, das Bild zu sehen oder auch nicht.
Aber genau diese Fähigkeit, selbst zu entscheiden, ob wir uns dem Horror stellen wollen, würde uns das Zentrum für politische Schönheit am liebsten nehmen. Auf Twitter veröffentlichen die Aktivisten immer wieder Bilder, auf denen die toten Kinder zu sehen sind.
Die Forderung dahinter, auch die Medien sollen diese Bilder zeigen. Niemand soll ihnen entkommen können. Wir wollten wissen, was damit bezweckt werden soll und haben Philipp Rucht vom Zentrum für politische Schönheit gefragt, was er sich davon verspricht, dass die toten Flüchtlinge in den Medien sichtbarer werden.
Also wir haben im Moment tatsächlich die Situation, dass fast jeden Tag ertrunkene, auch insbesondere Kinderleichen und Babyleichen am Strand von Lesbos angespült werden. Und dieser Horror findet überhaupt nicht statt in den europäischen Medien. Also in den deutschen Medien ist es tatsächlich so, dass eine Diskussion im luftleeren Raum über Transitzonen geführt wird, aber nicht über diese Toten.
Sie wollen ja damals in Ihrer Aktion die Toten kommen, in gewisser Weise Menschen die Würde zurückgeben, indem sie ihnen symbolisch eine ordentliche Bestattung ermöglichen. Wenn Sie jetzt aber diese Tote in Großaufnahme im Bild in Netzwerke posten, verletzen Sie dann nicht genau diese Würde? Also widerspricht sich das nicht?
Nein, auf gar keinen Fall. Also wir nehmen auch zur Kenntnis mit einigen Befremden, dass die Hauptbegründung dafür, diese Bilder nicht zu zeigen, sei, dass man die Würde der Opfer nicht verletzen wolle. Das Problem, das Hauptproblem aber ist, dass die Würde dieser Opfer durch ihren Tod verletzt wurde und dass wir sehr wohl in der Lage sind, also sozusagen unsere Abschottungspolitik zu ändern. Also diese Menschen, das muss man ganz klar sagen, hätten sie ein Flugzeug betreten können, hätten sie das gemacht und wären jetzt noch am Leben. Stattdessen zwingen wir sie auf illegale Routen, in Schleppernetzwerke und dort geben sie Tausende von Euros aus, also 10-mal mehr Geld, als sie je ausgeben würden für ein Flugticket. Und nehmen dann diese tödliche Überfahrt in Kauf. Das verletzt deren Würde und nicht die Bilder. Und wenn die Bilder tatsächlich in der Lage sind, unsere europäische und insbesondere auch die deutsche Abschottungspolitik des deutschen Innenministers zu durchbrechen, dann haben wir eine Pflicht, diese Bilder zu sehen.
Weil Sie es gerade ansprachen von der Berichterstattung, haben Sie wirklich die Erwartung, dass Journalisten einfach nur berichten, wie es ist, oder sollten die in dieser Frage tatsächlich auch aktivistisch tätig werden?
Das kann ich so pauschal nicht sagen. Also ich kann sagen, dass mich sehr stört, der eine alte Satz, ein altes journalistisches Urgebot, man mache sich nicht gemein mit einer Sache, auch nicht mit einer guten. Das verstehe ich nicht, das kann ich nicht verstehen. Es gibt eben jetzt in diesem Fall den bekannten Cheffotografen der AFP, der Presseagentur, Aris Messinis, von dem wir auch die Bilder gepostet haben, der tut übrigens beides. Also es gibt da ein hochsymbolisches Bild, wo er in der einen Hand wirklich einen Zweijährigen trägt und in der anderen Hand hat er gerade die Kamera und fotografiert. Das heißt, das journalistische Gebot, er sagt, also man müsste ihn dazu befragen, zu dieser Frage. Ihn scheint sich diese Frage gar nicht zu stellen. Es wäre verwerflich, er sagt selber, er könnte sich nicht mehr in die Augen sehen, wenn er da nur fotografieren würde und Menschen neben ihm ertrinken. Darüber müsste man eigentlich mal reden, dass sozusagen diese Bilder uns natürlich auch erschrecken in unserem Selbstbild. Wir haben von uns das Bild, dass wir Menschen schützen, dass wir Mitmenschlichkeit walten lassen, dass wir den Wert der Humanität hochhalten und stattdessen lassen wir gerade Kinder ertrinken und hätten alle Mittel, das zu verhindern.
Der Aktivist Philipp Rucht vom Zentrum für politische Schönheit sieht Bilder toter Flüchtlinge als Mittel, um Änderungen in der europäischen Flüchtlingspolitik zu erzwingen.
Ob diese Taktik der Konfrontation tatsächlich den gewünschten Erfolg überhaupt bringen kann, das fragen wir gleich die Medienwirkungsforscherin Marion Müller.
Assemble the troops, another call from the night, another shot in this fight, drove by just to be less alone. I believed a lot of things, loving unconditionally, never to be said, some of it is still in me. I wasn't where I belong when I gave you my true song. My eyes were wide open, it was the first time I hoped to be one, and the last time I felt really proud. The queen of the spider people wants her army to rest for a while before it goes back to the field where they proudly sing. The truth, I wasn't where I belong when I gave you my truest song. My eyes were wide open, it was the first time I hoped to be one, and the last time I felt really ground.
Wir beschäftigen uns mit der Frage, was es bringt und ob es ethisch vertretbar ist, immer wieder mit Bildern von toten Flüchtlingen auf die dramatische Situation im Mittelmeer hinzuweisen, wo täglich Menschen beim Versuch, auf dem Seeweg Europa zu erreichen, sterben.
Philipp Rucht vom Zentrum für politische Schönheit, der solche Fotos veröffentlicht, sieht darin eine Möglichkeit, die Öffentlichkeit wachzurütteln und die Politik unter Druck zu setzen.
Doch welche Auswirkungen hat das auf uns, in Anführung normale Menschen, die selbst nicht in Not sind, aber immer wieder damit konfrontiert werden, dass andere Menschen sterben?
Darüber haben wir mit Professorin Marion Müller von der Jacobs University in Bremen gesprochen, die die Wirkungen politischer und visueller Massenkommunikation erforscht. Wir haben sie als erstes gefragt, welche Arten von Empathie diese Art von Bildern hervorrufen kann.
Die Frage ist natürlich, wie definiere ich jetzt Empathie? Was ist Empathie? Ich denke, viel wichtiger als der Einfluss auf das Denken ist der Einfluss auf das Handeln im Moment. Und da kann man im Grunde genommen drei unterschiedliche Arten von empathischen Reaktionen unterscheiden. Die erste ist tatsächlich eine stellvertretende Traumatisierung. Die Menschen, die das zum ersten Mal sehen, denken Sie an die ganzen Kinder und Jugendlichen, die ein kleines Kind tot am Strand sehen und immer, immer wieder. Das kann potenziell eben auch dazu führen, dass dem Betrachter ganz, ganz schwierige, emotionale Probleme haben, damit umzugehen, weil sie so machtlos sind. Sie sehen das, oh Gott, da ist jetzt so ein kleines Kind und das ist tot und da gibt es ganz viele Fragen dazu. Das ist eine empathische Reaktion, die sehr menschlich, sehr stark ist, aber die nicht dazu führt, dass was getan werden kann, weil der Eindruck so überwältigend ist, dass das nicht dazu führt, ich kann jetzt was tun. Die zweite Form der Empathie ist eine Art leere Empathie. Das ist eben diese Abstumpfung. Ich habe schon so viele schreckliche Bilder gesehen, also jetzt so ein toter Junge. Das betrifft mich nicht. Das ist auch nicht das, was eigentlich gewollt oder verstanden wird mit echter Empathie. Und die dritte Form, und das ist das, wo ich denke, wir als Gesellschaft, aber auch sicherlich die Medien, die politischen Akteure hinwollen, ist die echte Empathie. Und das ist das, was wir auch tatsächlich in der breiten Bevölkerung sehen, nämlich, dass so ein Bild, so ein Eindruck politisches, prosoziales Handeln auslöst.
Könnte man beschreiben, wie Bilder gemacht sein müssen, dass sie Menschen aktivieren und umgekehrt, wie Bilder sein müssen, um das Gegenteil zu erreichen?
Ich muss sagen, ich bin froh, dass wir nicht so eine Formel haben, das und das muss auf dem Bild sein und das erzeugt dann diese Reaktion, weil das wäre natürlich eine reine Propagandavorlage und Gott sei Dank ist das sehr viel komplexer gestrickt. Aber man kann definieren, was auf keinen Fall wie gezeigt sein sollte. Und das wäre sicherlich das Zeigen von Leichen im Detail. Das ist das Gesicht häufig, was die Identität bestimmt. Und es gab im Rahmen der Bilder von den getöteten, ertrunkenen Flüchtlingen eine große Diskussion auf Facebook. Es gibt einen syrischen Künstler, der in Deutschland lebt und aktiv ist und der hat die tatsächlichen Bilder von allen an demselben Tag angeschwemmten toten Kinder in Großaufnahme ins Netz gestellt. Das hat eine sehr große Diskussion ausgelöst. Ich finde, das geht nicht. Das ist unverantwortlich, jemanden potenziell zu traumatisieren, nur durch das Anblicken dieser Bilder. Denn Bilder sind extrem wirkungsmächtig dadurch, dass sie assoziativ verarbeitet werden. Das heißt, wir können diese Bilder nicht loswerden. Ein einmal gesehenes Bild ist etwas, das wir nicht willentlich löschen können.
Aber bekomme ich nicht andererseits erst dann mit, was wirklich los ist vor Ort, wenn ich mal so ein Bild sehe? Denn wenn ich, sage ich mal, nur Menschen sehe, die in Anführung unbeschadet sind, dann kann ich das doch immer noch so ein bisschen von mir wegweisen.
Also da stimme ich Ihnen auf jeden Fall zu. Das ist auch die Motivation des Künstlers, also Khaled Barake ist sein Name. Man muss bestimmte Dinge zeigen, so wie sie real sind. Das ist ja auch der Zielkonflikt in der Medienberichterstattung. Wie weit geht diese Dokumentation? Dennoch haben wir Erfahrungswerte, dass es reicht, zu sehen und zu wissen, dass es jetzt wirklich passiert und man sieht den kleinen getöteten Jungen, aber man sieht nicht dessen Gesicht und man muss sehen, auch im Tod hat der Mensch eine Würde und auch das Recht am Bild ist damit nicht verwirkt. Niemand möchte praktisch verweste Leichname sehen, auch wenn das tatsächlich so geschehen ist. Das muss nicht so gezeigt werden. Man sollte da auch wirklich der menschlichen Vorstellungskraft stärker vertrauen. Das heißt, man muss nicht alle grausamen Details zeigen, weil wenn man die einmal gesehen hat, wird man sie nicht mehr los. Und das nächste Mal, wenn so ein Bild kommt, setzt eben diese zynische Abstumpfung ein, weil die Menschen versuchen, sich auch zu schützen.
Bilder, die zeigen, wie es in der Realität ist, können echte Empathie erzeugen, aber dabei sollte nicht um jeden Preis jedes grausige Detail gezeigt werden, denn das kann traumatisieren, sagt Marion Müller, Professorin und Medienwirkungsforscherin an der Jacobs University in Bremen.
Wir haben also kein Recht darauf, von solchen Bildern verschont zu werden. Andererseits können sich die, die solche Bilder posten, auch nicht von jeder Verantwortung gegenüber ihren Zuhörern, Zuschauern und Nutzern freisprechen. Eine Diskussion, die also genauso wenig abgeschlossen und am Ende ist wie die Krise, die dazu führt, dass viele Menschen flüchten und ihr Leben riskieren müssen.
And it might sound nasty, but all this stuff is really good because we know how to cook it.
Liebe geht durch den Magen und Musik ist auch großartig, um seine Gefühle auszudrücken. Warum also nicht beides verbinden? Der Soul- und Funk-Produzent will genau das mit seinem nächsten Album machen. Und zum Album soll im Dezember nämlich auch ein Kochbuch erscheinen. Beides hört auf den passenden Namen What's Cooking und der Produzent heißt Riol.
Und bis es soweit ist, kann man sich Zeit mit bereits erschienener Musik von Riol vertreiben. Zum Beispiel dem gut gelauten Track La La vom letzten Album Here Come the Drums, den wir gerade hier gehört haben.
Breitband. Medien und Meinungen.
Und dazu ist Tim Wiese bei uns. Hallo Tim.
Hallo ihr beiden.
Obwohl schon letzte Woche Halloween war, hat sich der Game-Gigant Activision Blizzard in dieser Woche für Süßes entschieden und macht die Konkurrenz damit vielleicht sauer. Das Unternehmen übernimmt die Spieleschmiede King Entertainment.
Das ist die Firma, die das Game Candy Crush Saga entwickelt hat, ein Hit auf Smartphones. Die Übernahme lässt sich Activision 5,9 Milliarden Dollar kosten. Was steckt hinter dem Deal?
Vielleicht vorneweg als Einordnung zu den beiden Firmen. Activision Blizzard kann man als Goliath bezeichnen. Ein Riese im Markt, dafür aufwendig produzierte PC- und Konsolenspiele wie Call of Duty und das Online-Rollenspiel World of Warcraft steht. King Entertainment dagegen setzt auf kostenlose Smartphone-Spiele, für die man sich Erweiterungen kaufen kann. Wobei das Unternehmen eigentlich nur einen richtigen Schlag am Programm hat. Du hast es gesagt, nämlich die Süßigkeiten aus Candy Crush, die man in Reihen anordnen muss, um zu punkten. Ähnlich wie bei 4 gewinnt. Wer den öffentlichen Nahverkehr nutzt, ist dem Spiel sicher schon mal begegnet, zumindest auf dem Handy vom Sitznachbarn. Hunderte Millionen zocken das Game, die Nutzerzahlen gehen aber zurück. Warum investiert Activision Blizzard dann Milliarden in eine Firma mit nur einem Hit? Der Journalist und Experte für Computerspiele Rainer Siegel hat mir das so erklärt.
Der große Vorteil von King ist tatsächlich die riesige Userbase und auch eine Abteilung, die sich sehr mit der Analyse dieser großen Userdaten beschäftigt. Und es wird auch wahrscheinlich die Konkurrenz jetzt unruhig werden, weil auf diesem Sektor, der wirklich einer der profitabelsten Sektoren momentan ist im Gaming, wenn ein großer Player wie Activision da in diesem Ausmaß einsteigt, dann bleibt wahrscheinlich kein Stein auf dem anderen.
Denn die Daten und das Know-how von King könnten helfen, neue erfolgreiche Handyspiele zu entwickeln und den Einstieg von Activision Blizzard in den großen mobilen Zukunftsmarkt sehr erleichtern. Die ausführliche Einschätzung des Deals von Rainer Siegel gibt es auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Ein anderer großer Player ist in dieser Woche in Deutschland in einen anderen großen Markt eingestiegen. Amazon bietet jetzt auch bei uns einen Musikstreaming-Dienst. Was kann man dort hören?
Da werden die Steine erstmal aufeinander gelassen, lass es mich so sagen. Die Konkurrenz von Spotify, Apple Music, Google Play Music und Co. sind sicher vorerst erst einmal nicht beunruhigt. Das Musikangebot, das Amazon seinen Prime-Kunden ohne Zusatzkosten macht, ist erstmal noch übersichtlich. An 1 Million Mainstream-Songs können sich die Nutzer erfreuen. Andere Dienste bieten 20 bis 30 Mal so viele mit einem breiteren Spektrum unterschiedlicher Genres. Immerhin sind für Prime Music, ähnlich wie bei Apple und Google, auch Musikexperten im Einsatz, die Playlists erstellen. Songs lassen sich dann auch offline hören. Branchenkenner, die sehen in dem Dienst aber erst einmal ein Goodie für Prime-Kunden. Immerhin ein Goodie mit Entwicklungspotenzial.
Ein besonderes Goodie gibt es jetzt auch für die Finnen. Eigene Emojis, also diese kleinen Smileys und Figuren, ohne die ja digitale Kommunikation heute nur noch sehr schwer vorstellbar ist. Finnland ist nun das erste Land mit eigenen Emojis. Wie sehen die aus?
Ja, 4 sind bisher veröffentlicht worden. Natürlich 2 Menschen in der Sauna. Klar, wir sprechen über Finnland. Ein Headbanger mit Rockergruß, also die Fäuste mit Hörnchen zum Himmel. Und ein Nokia-Handy. Weitere Emojis verstecken sich dann im Dezember im digitalen Adventskalender auf der offiziellen Webseite von Finnland. Die kleinen Bildchen seien nicht nur Ausdruck finnischer Befindlichkeiten und Geschichte, sondern auch Ausdruck der entwaffnenden Ehrlichkeit der Nation. So steht es in der offiziellen Pressemitteilung des finnischen Außenministeriums. Abgesehen davon passe es zu den Finnen eher visuell als verbal zu kommunizieren.
Danke, Tim. Und dabei fällt mir natürlich das große Aufregerthema dieser Woche ein in diesem Segment, in diesem Unterhaltungssegment. Ich sage nur Herzchen und Twitter und ich hoffe, ich weiß nicht, wie ihr es seht, dass es bald wieder verschwindet, denn es ist mir einfach zu eindimensional, zu stark komprimierte Wirklichkeit.
Vielleicht kurz zur Erklärung. Also bei Twitter kann man Tweets markieren, wenn die einem gefallen. Das war in der Vergangenheit ein Stern. Und jetzt ist es also ein Herz, das auch ein Like genannt wird.
Wobei ich persönlich mich immer freue, wenn ich Herzchen bekomme. Ich fühle mich dann immer persönlich gemeint.
Oh, also ich finde tatsächlich, also ich fand 2 Sachen dazu. Das eine ist, ich fand einen schönen Tweet, war also die Art und Weise, wie sich Menschen aufregen über das Herzchen, zeigt, dass wir möglicherweise sehr schwer damit klarkommen, wenn das Wasser auf der Erde alle ist. Also so ein bisschen auf die Flinte genommen, dass es ja vielleicht nur eine kleine Nicklichkeit ist. Und das andere ist, ich frage mich eher, was das für Twitter bedeutet. Ne? Diese Firma, die eigentlich ein eigenständiges Produkt hat und jetzt die Bildsprache von Instagram übernimmt und die Wortwahl von Facebook. Also man herzt jetzt und man liked. Das kennt man halt woanders her. Twitter ist da selber ein bisschen raus.
Und es zeigt, wie sehr diese sozialen Medien unsere Kommunikation dominieren durch ihre Maske, also durch die Anwenderoberfläche.
Das hast du schön gesagt. Ich herz das.
Okay, Musik an dieser Stelle mit Water Pistol, die nutzen auch gern die Crowd. Nicht nur, dass sie sich von ihr helfen lassen bei der Suche nach Konzertlocations für ihre aktuelle Tour. Water Pistol haben auch schon ihre erste EP Blue Waters über ein Crowdfunding mithilfe der niederländischen Kunststiftung Vordekunst finanziert.
Herausgekommen sind da 4 wunderschöne verträumte Akustik-Indie-Pop-Songs. Einen davon hören wir jetzt, Floating in Medicine.
Besprechung.
Emotionalisierung, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Dieses Mittel zieht sich fast durch das gesamte Internet bei der Aufbereitung von Inhalten. Es geht aber da nicht nur darum, möglichst viele Menschen, dass sie hinschauen und hinhören. Wichtiger ist jetzt in den sozialen Netzwerken außerdem noch, dass sie diese Inhalte dann auch noch mit anderen teilen.
Per Klick nämlich. Und das führt nicht nur dazu, dass Überschriften immer reißerischer werden, sowohl im Boulevard als auch bei politischen Themen. Um die Teilbarkeit von journalistischen Artikeln zu erhöhen, wandern sie auch zunehmend in soziale Netzwerke und werden dort direkt abgerufen, wie etwa beim Projekt Instant Articles, einer Kooperation von Facebook mit Presseverlagen.
Fragt man sich natürlich, was bedeutet das jetzt für die offene Struktur des Netzes, die mal so gedacht war, wenn Facebook, aber auch Twitter und Apple zunehmend versuchen, Inhalte so in ihre Dienste zu integrieren, dass die Nutzer deren Seiten gar nicht mehr verlassen müssen.
Darüber haben wir mit Dirk von Gehlen gesprochen. Er ist Leiter Social Media Innovation bei der Süddeutschen Zeitung. Und zuerst haben wir ihn gebeten, uns nochmal zu erklären, worum es beim Clickbaiting eigentlich geht.
Das ist wie so oft im Internet ein Anglizismus, mit dem sogenanntes Klickködern beschrieben wird. Also das Auswerfen von besonders schmackhaften Ankündigungen, die dann oft aber sich als nicht so besonders nährreich und ballaststoffhaltig erweisen, sondern dahinter, wenn man einmal angebissen hat als Nutzer, bekommt man dann im besten Fall eigentlich Luftnummern, die ein bisschen überverkauft wurden.
Und die sind ja durch einen ganz bestimmten Duktus geprägt, dieses Clickbaiting. Also zum Beispiel dieses Interview könnte man beschreiben als 4 Antworten auf Clickbaiting. Die dritte hat mich völlig außer Fassung gebracht.
Richtig.
Man sieht das aber häufig bei Boulevardthemen. Gibt es jetzt mittlerweile auch einen Trend, das auch sozusagen für seriöse Themen, also politische Themen auch zu benutzen?
Es gibt diesen Trend, weil die Algorithmen vor allen Dingen von Facebook das sozusagen wertschätzen, wenn Leute auf solche Klickköder schnell reagieren. Vereinfacht gesprochen ist diese Maschine darauf geeicht, dass sie schaut, ob etwas möglichst schnell möglichst viel Widerhall findet, also ob Leute darauf schnell reagieren, weil die Maschine dann denkt, dann kann das nicht unwichtig sein. Und wenn man den Köder entsprechend auslegt, dann erzielt man damit eben von dem Algorithmus befördert relativ schnell Erfolge. Und diese Erfolge sind relativ günstig, manche sagen sogar kostenfrei zu haben. Das wiederum führt dazu, dass es eben nicht nur ganz bekannte Beispiele sind Heftig.co, das ist eine Seite, die quasi nur auf diesem Prinzip basiert und eher unsinnige Geschichten darüber verkauft, dass nicht nur die das nutzen, sondern dass es auch in vermeintlich seriösen Medien Niederschlag findet.
Wo stoßen denn nun diese Stilmittel der Übertreibung, das Prinzip, emotionale Knöpfe zu drücken, an moralische Grenzen und vielleicht auch an inhaltliche Grenzen?
Sehr schönes Beispiel für diese moralische Grenze war unlängst das Beispiel von einer großen TV-Zeitschrift, die auf Facebook die Krebserkrankung eines Moderators, ja, ich sag mal salopp formuliert, in ein kleines Ratespiel verwandelt hat. Einer dieser vier Moderatoren ist an Krebs erkrankt. Das ist natürlich in höchstem Maße zynisch und bekam sozusagen in der Medienkritik im Netz auch entsprechend dann sozusagen sein Fett ab. Dabei stellte sich dann raus, dass es quasi das Hauptprinzip dieser Facebook-Seite war, Inhalte auf diese Art und Weise zu verkaufen. Also die Rampe am Ende des sogenannten Teasers, also am Ende des Ankündigungstextes, so steil und so hoch zu ziehen, dass möglichst viele Leute draufklicken, weil sie in Sorge sind, dass ihr Lieblingsmoderator erkrankt sein könnte, der aber mit der Meldung überhaupt nichts zu tun hatte.
Jetzt gibt es diese steile Rampe durch die Überschriften und die Teaser, durch das Clickbaiting. Was bedeutet das dann für den Aufbau von den Artikeln selbst? Hat der sich dadurch geändert oder ist es eigentlich was völlig Getrenntes? Also gibt hier das Clickbaiting und die Artikel sind eigentlich noch wie früher auch.
Dass Aufmerksamkeit generiert wird, ist per se nicht neu. Das gilt für seriöse wie für weniger seriöse Publikationen. Das Neue ist, dass die Artikel sich dahinter auch ein bisschen geändert haben. Was Sie gerade zitiert haben, diese fünf Fragen und bei der vierten schießen mir die Tränen in die Augen, ist in zwei Mechaniken interessant. Das eine ist, dass dahinter tatsächlich ja dann diese fünf Fragen kommen, also dass da eine Liste dann auftaucht. Diese Stilform hat dann irgendwann den Namen Listicle bekommen, ein Kofferwort aus den Begriffen Artikel und Liste. Und zum Zweiten sind diese Teaser sehr personalisiert. Also wenn ich sage, bei der vierten Frage sind mir die Tränen gekommen, dann bin ich Bestandteil dieses Teasers. Wenn ich aber einfach nur sage, interessant, wo der Spieler XY jetzt hinwechselt, dann tritt der Teaserschreiber gar nicht auf. Also diese Seiten suggerieren, die Clickbaiting in der aktuellen Form nutzen, die suggerieren, dass sie selber in irgendeiner Interaktion stehen, was das Teilen in sozialen Netzwerken wiederum leichter macht, weil das ja ein Hauptgrund ist, auf irgendwas draufzuklicken, wenn ein guter Freund einen Text mit dieser hohen Emotionalität verkauft, dann klicke ich da vielleicht eher drauf, als wenn da nur seriös steht, fünf Fragen an so einen Typen von der Süddeutschen.
Wenn die Medienmarken sich jetzt eben zunehmend in soziale Netzwerke begeben, in geschlossene Drittplattformen und dann auch mit diesen Überschriften auf Klicks setzen, was bedeutet das dann für die offene Struktur des Netzes, insbesondere auch für die Verlinkungen auf andere Seiten?
Das große Versprechen, das Facebook den Medienhäusern macht, ist, wir schaffen euch mehr Aufmerksamkeit. Entweder über Klicks, weil aber Facebook festgestellt hat, dass wenn man da draufklickt, dann man ja sozusagen sich außerhalb des Geschäftsbereichs von Facebook bewegt und dann vielleicht auch nicht mehr sofort zurückkommt, arbeiten sie gerade mit einem Prinzip, das sich Instant Articles nennt, also Fertigartikel, die in Gänze in Facebook zu lesen sind. Und das Lustige ist, dass diese Debatte, die Facebook damit angestoßen hat, mittlerweile dazu geführt hat, dass im angelsächsischen Internet die These aufgestellt wurde, dass der Klick oder der Link als Hyperlink, als Grundprinzip des Internets über kurz oder lang sterben wird. Und das glaube ich nicht, weil Google als externer, außerhalb von Facebook stattfindender Akteur ein sehr großes Interesse daran hat, dass der Klick und vor allem die Verlinkung erhalten bleibt.
Es geht bei all dem immer darum, Dinge zu optimieren. Also sei es die technische Ladezeit oder sei es sozusagen die leichte Aufnehmbarkeit der Überschrift. Und da könnte sich vielleicht der Verdacht aufdrängen, das macht man alles gar nicht mehr für die Menschen, sondern für so statische technische Merkmale für die Maschine. Wird der Journalismus sich dahingehend ändern, dass sozusagen, dass man das irgendwie so einbetten kann, ganz klar algorithmisch durchziehen und der Mensch verloren geht?
Der Mensch wird nicht verloren gehen, aber die Tendenz, die Sie ansprechen, die wird es in jedem Fall geben. Die haben wir schon mal gesehen, als wir über Suchmaschinenoptimierung gesprochen haben. Also dass Webseiten nicht mehr nur für den Menschen, der etwas sucht, optimiert werden, sondern eigentlich für die Maschine, die die Seite technisch anschaut und sagt, ach so, ja, diese Sachen stehen da oben, deswegen zeige ich die weiter oben an. Also diese Debatte um das sogenannte SEO, die wird jetzt ergänzt um eine Debatte, die infolge des Clickbaitings eben aufkommt, dass man in Facebook so interagiert, dass der Facebook-Algorithmus das schnell als wichtig erachtet. Und das ist im Kern die gleiche Mechanik wie beim Suchmaschinenoptimieren, dass man nicht einen Inhalt erstellt, von dem man hofft, dass der Leser, den man erreichen will, ihn gut findet, sondern der soll ihn auch gut finden, aber der soll ihn gut finden, weil die Maschine ihn gut anzeigt. Darüber steuert die Maschine natürlich dann zumindest indirekt, ob Leute damit interagieren.
Dirk von Gehlen zur Zukunft des offenen Netzes in Zeiten angesichts von Clickbaiting und der Tatsache, dass Artikel zunehmend in den sozialen Netzwerken verschwinden. Wir bedanken uns für das Gespräch.
The Quincy klingen nach 60s Pop-Rock und sehen aus, als kämen sie aus den 70ern. Tatsächlich kommt die italienische Band aber aus dem Hier und Jetzt. Am 27. November soll das erste Album beim Netlabel Bad Panda Records erscheinen. Und das streut immer mal wieder vorab einen musikalischen Appetizer ins Netz, wie diesen hier, The Quincy mit Look Up the Sky.
Thank you.
Wir haben heute in dieser Sendung schon über die Wirkung von Bildern gesprochen. Dabei ging es aber immer um Fotos, die bewusst gemacht und damit einer bestimmten Absicht ins Netz gestellt wurden. Aber es gibt auch jede Menge Bilder, auf denen rein zufällig Leute eingefangen werden, auf denen jeder von uns immer mal wieder vielleicht als Beiwerk im Hintergrund auftaucht.
Nie wurde der Mensch öfter abgelichtet und abgebildet als jetzt im digitalen Zeitalter, würde ich jetzt mal so ungeschützt sagen. Markus, hast du dich schon mal gefragt, wie viele Fotos von dir im Netz kursieren, ohne dass du es weißt?
Ich achte zwar mal drauf, nicht zufällig auf Fotos zu landen, aber gefragt habe ich mich tatsächlich noch nicht.
Siehst du, und Jochen Dreyer, der hat sich diese Frage gestellt.
Ich gehöre ja zu denen, die den Kopf wegdrehen. Ich möchte nicht auf jedem Foto sein, welches ein Fremder von einem Gebäude, einer Landschaft oder was auch immer macht und ich nur zufällig vor der Kamera herlaufe. Ich achte darauf, doch unter Kontrolle habe ich es nicht. Gerade an höchst touristischen Plätzen werden heute so viele Bilder pro Minute geschossen. Wenn ich den Kopf wegdrehe, bin ich vermutlich umso besser in der Perspektive eines anderen Fotografen zu erkennen. Dieser Kontrollverlust nagt an mir. Gehe ich doch sonst sehr sorgsam mit Fotos und privaten Daten im Netz um. Also, wie viele Fotos von mir gibt es im World Wide Web? Eine Suche, die von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Aber vielleicht kann man sich der Zahl zumindest gefühlt annähern. Ich lebe in Leipzig, nicht die touristisch wichtigste Stadt Deutschlands, nicht mal Sachsens. Trotzdem führt mich einer meiner fast täglichen Wege über den Marktplatz, der gerahmt ist vom alten Rathaus. Das Gebäude ist eines der letzten und bedeutendsten Renaissance-Bauwerke Deutschlands und soll das meist fotografierte Gebäude der Stadt sein.
Haben wir ein Foto gemacht vom alten Rathaus? Mhm. Achten Sie, wenn Sie ein Foto machen in einem öffentlichen Platz darauf, dass möglichst wenig Menschen drauf sind?
Nein, ich glaube, ich achte nur darauf, dass die nicht stören, was ich aufnehmen will. Also hier hätte es mich jetzt gestört, wenn da irgendeine riesen Touri-Gruppe im Vordergrund gestanden wäre.
Ja. Laden Sie die ins Internet hoch irgendwo?
Nein.
Nein?
Eine kleine, völlig unrepräsentative Rechnung. Circa die Hälfte aller Tage im Jahr kreuze ich den Marktplatz mindestens einmal am Tag. Sagen wir, jedes zweite Mal bin ich zufällig auf einem Foto zu sehen, das ein wildfremder Mensch macht. Das wären also rund 90 Fotos im Jahr. Wie viele davon im Netz landen, ist schwer zu sagen. Allerdings, 2014 wurden pro Tag mehr als 1,8 Milliarden Fotos ins Netz geladen. Das sind fast 700 Milliarden im Jahr. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein paar der genannten 90 von mir dabei sind, sehr hoch. Facebooks Software zur Gesichtserkennung zählt zu den besten der Welt. Sie ist so mächtig, sie erkennt Menschen nicht nur am Gesicht, sondern auch an anderen Merkmalen wie Haltung oder typischer Kleidung. Könnte ich so eine Software zusammen mit einer Bildersuche über das Netz laufen lassen, ich würde mich vermutlich in sehr vielen Fotos wiederfinden. Da mir so etwas nicht zur Verfügung steht, müsste ich mühsam per Hand suchen nach Fotos von Orten, an denen ich an einem bestimmten Tag war. Eine unmögliche Aufgabe. Aber Facebook hat dieses Jahr seine App Moments in den USA vorgestellt.
Wherever you are, you're all probably taking pictures with your phones. Everyone says they'll send them around later, but when does that ever happen?
Die Funktion ist einfach erklärt. Du machst ein Foto auf einer Party, die Gesichtserkennung erkennt, wer von deinen Facebook-Freunden mit drauf ist und bietet dir sofort an, das Foto mit diesen Menschen zu teilen. Rein technisch wäre es also möglich. Sobald ich auf einem Bild zu erkennen bin, geht eine Benachrichtigung auf mein Telefon. Zumindest, wenn mein Gesicht in einer globalen Gesichtsdatenbank hinterlegt wäre, die jedes Mal abgefragt würde, würde irgendwo jemand ein Foto ins Netz stellen. Für die hier gestellte Frage praktisch, sonst ein höchst gruseliger Gedanke. Kürzlich war ich in der meistbesuchten Stadt der Welt, London. 18 Millionen Menschen wollen jedes Jahr die Hauptstadt Großbritanniens sehen. Vermutlich bin ich allein an einem Tag auf weit mehr als 90 Fotos von Touristen und Bewohnern abgelichtet. Doch London ist auch die Stadt mit der höchsten Dichte an Überwachungskameras. Mehr als 300 Mal am Tag wird jeder Mensch in London aufgezeichnet. Mein Pass wurde am Flughafen gescannt. Über Gesichtserkennung kann mein Weg durch London perfekt nachvollzogen werden. Würde ich mir jetzt all diese Aufnahmen anschauen, könnte ich vermutlich anhand anderer Passanten sehen können, wie oft ein Foto von mir gemacht wurde und wo. Und durch den Freedom of Information Act ist das durchaus möglich. Die Band The Get Out Clause hat sich dies schon 2008 zunutze gemacht und einfach unter Überwachungskameras gespielt, das Material angefordert und daraus ein Musikvideo geschnitten. Herauszufinden, auf wie vielen Fotos ich im Netz zu sehen bin, ist die Quadratur des Kreises, also unmöglich. Zumindest für mich als Privatmensch, was es nicht besser macht. Unternehmen wie Facebook oder Google können auf große Mengen der Fotos im Netz zugreifen, mein Gesicht mit meinem Namen verbinden und durch Software herausfinden, auf welchen ich zu sehen bin. Geheimdienste haben Überwachungskameras, Drohnen, Satelliten, Namen und Gesicht sowieso und Zugriff auf die Daten der sozialen Netzwerke wohl auch. Die Frage nach der Zahl aller Fotos von mir im Netz scheint wie die Frage nach Schrödingers Katze. Solange sie in der Box ist, weiß man nicht, ob die Katze tot oder lebendig ist. Solange ich die Fotos nicht kenne, weiß ich nicht, auf welchen ich zu sehen bin. Der Unterschied, ich weiß, dass es diese Fotos von mir gibt und sie werden noch eine sehr, sehr lange Zeit irgendwo sehr lebendig sein. Vermutlich länger als ich, ohne dass ich sie jemals zu Gesicht bekommen habe. Vielleicht sollte ich doch anfangen, per Hand zu suchen.
Ja, viel Spaß beim Suchen, würde ich da mal sagen. Das war Jochen Dreyer über die Frage, wie viele Bilder von ihm im Netz kursieren. Und das war auch Breitband. Nach uns folgt Rang 1 mit Susanne Burkhardt. Ein Thema dort, Politik und Performance beim Stück Border Walks der Sister Nielsens. Und vorher gibt es aber nochmal Musik.
Die kommt von der Komponistin und Sängerin Anna Jordan. Die lebt und arbeitet in London, studierte Jazzpianistin und hat schon an diversen Soundtracks mitkomponiert. Nun soll es um ihre eigene Musik gehen. Das ist demzufolge auch ihre eigene EP mit 4 Songs. Sind gefühlvoll, zerbrechlich, gleichzeitig stark. Davon hören wir jetzt den Titel Song Dust und verabschieden uns. Mein Name ist Markus Richter.
Mein Name ist Vera Linz.
Tschüss.
Tschüss.
empty rooms in our heads. Those violent rooms and those empty rooms in our heads. Those violent rooms, those empty rooms in our heads. Those violent rooms and those empty rooms.